Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich denke schon allein dieses Bild polarisiert und ich denke, es löst auch bei den verschiedensten Menschen die verschiedensten Reaktionen aus. In den letzten Monaten oder inzwischen schon Jahre seiner Präsidentschaft sind wir auch Zeugen eines Phänomens geworden, das es so in dieser Art und Weise meiner Meinung nach noch nicht gab. Der Präsident einer Weltmacht nutzt das Internet und vor allem eben auch Twitter, um seine Meinung, seine Stellungnahmen und auch seine Entscheidungen unverblümt und meiner Meinung nach oft auch vielleicht unüberlegt, manchmal aber auch ganz gezielt zum Besten zu geben und in die ganze Welt hinaus zu posaunen. Es sind kurze Texte, die oft aber eine verblüffende Auswirkung auf die ganze Welt haben. Alleine wenn er schon das Wort Strafzölle in den Mund nimmt, bekommen die schärfsten Autofirmen in Europa Angst und zittern. Richter werden verunsichert, manche Politiker applaudieren, manche reagieren entsetzt. Sogar seine Freunde vielleicht, aber auf jeden Fall seine Feinde, nehmen es mit Kopfschütteln zur Kenntnis, was er hier macht. Und man fragt sich, wie soll das weitergehen? Was soll daraus noch werden? Ich denke, eines ist auf jeden Fall klar, was man hier erkennen kann, nämlich, dass Worte Macht haben. In diesem Zusammenhang wurde ich stark an Vers 5 aus unserem heutigen Bibeltext erinnert, und zwar der steht in Jakobus 3. Und in Vers 5 steht eben, genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Auf Donald Trump umgemünzt könnte man auch sagen, so ist auch eine kurze Twitter-Nachricht ein kleiner Text, der große Dinge anrichtet. Ein weiteres neueres Phänomen sind die sogenannten Fake News. Dabei geht es darum, dass man ganz gezielt falsche Nachrichten streut, um anderen Schaden zuzufügen, um Verunsicherung hervorzurufen, um Angst zu machen. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der die Macht der Worte oder die Macht der Zunge, wie es scheint, eine immer größere Rolle spielt. Der Apostel Jakobus geht in unserem Text ganz praktisch eben auf diese Macht der Zunge ein. Ich denke, wir kennen diese Macht alle aus unserem eigenen Leben. Worte können als Angriffswaffe verwendet werden, um andere zu verletzen. Oder man kann sie mit Worten auch verteidigen. Sie können Wunden schlagen und Schmerzen verursachen. Sie können aber auch wie Balsam auf Wunden wirken. Ich denke, die Bibel und auch das Alte Testament ist voller Beispiele für eben die Wirkung der Zunge, wie sie zum Fluch oder zum Segen werden können. Und was Jakobus in seinem Brief an die Menschen damals zum Ausdruck gebracht hatte, hat nichts an Aktualität verloren. Wir haben es eben gesehen, die Macht der Worte ist total brandaktuell und so ist es eben auch mit der Bibel. Sie ist immer brandaktuell. Ja, und ich möchte nun den heutigen Predigttext lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Es ist Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Ich lese nochmal die ersten zwei Verse. Und zwar beginnt Jakobus hier mit einer Warnung. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Der Bibeltext wird also mit einer Warnung eingeleitet, nicht zu schnell ein Lehrer des Wortes Gottes sein zu wollen. Obwohl hier die Zunge nicht ausdrücklich erwähnt wird, denke ich, ist der dahinterstehende Gedanke offensichtlich. Wer seine Zunge zum Lehren gebraucht, hat eine größere Verantwortung vor den Menschen und auch vor Gott. Man könnte die Worte auch so umschreiben: Drängt euch nicht auf, Lehrer zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass wenn jemand die Gabe der Lehre hat, dann wird Gott auch einen Weg schenken, dass er ihm damit dienen kann. Und es muss nicht so sein, dass er eben darum kämpfen muss, dass er Lehrer sein darf, dass er sich darum wirklich reißen muss und sich regelrecht aufdrängen muss. Ich denke, das soll keineswegs so sein. Es ist also kein Verbot für solche, die von Gott wirklich zum Lehren berufen sind. Vielmehr ist es eben eine Warnung vor zu leichtfertiger Übernahme eines solchen Dienstes. Wer in der Gemeinde lehrt, nimmt Einfluss auf das Gemeindeleben und auf das Glaubensleben eben der Gemeinde. Und das ist eine sehr große Verantwortung, denke ich. Und er warnt eben davor, so ein Amt voreilig zu übernehmen. Ich glaube aber nicht, dass dieser Abschnitt nur an Lehrer gerichtet ist oder an solche, die es werden wollen. Das Thema ist ja ein allgemeines Thema und es betrifft uns alle. Es geht nämlich um die Anfälligkeit unseres Redens für Sünde. Und da ein Lehrer nun einmal mehr vor der Gemeinde redet, wie ein normales Gemeindemitglied, und dadurch eben auch Einfluss auf die Gemeinde hat, darum wird er hier besonders angesprochen, aber eben nicht nur. Es gilt für uns alle. Jakobus ist sich bewusst, dass sich auch Lehrer, und er nimmt sich da selber mit ein, er schreibt hier von wir, dass sie sich auch oft etwas zu Schulden kommen lassen bei ihrem Reden. Und wer in der Gemeinde lehrt, wird auch einmal besonders streng beurteilt werden. Und wenn es jemand tatsächlich schaffen sollte, seine Zunge unter Kontrolle zu halten, dann, wie es scheint, hat er es tatsächlich geschafft. Dann hat er sich völlig im Griff. Ich denke, wir alle dürfen und sollen das auch auf uns beziehen. Wenn Jakobus davon schreibt, dass wir alle anfällig für Sünde im Bereich des Redens sind, dann trifft das auch eben auf uns alle zu. Es stellt sich nur die Frage: Sind wir uns des Problems bewusst? Wann haben Sie das letzte Mal etwas Ungutes, etwas Schlechtes oder etwas Unwahres zu jemandem gesagt? Ich denke, wenn Ihnen hier spontan nichts einfällt, ja, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir in diesem Bereich einen blinden Fleck haben. Denn es steht im Wort geschrieben, wir alle lassen uns oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wir alle haben also dieses Problem. Es kann nur sein, dass wir es vielleicht gar nicht bemerken. Jakobus ist sich der besonderen Verantwortung der Lehre bewusst. Die Worte eines Lehrers haben eben mehr Macht und mehr Einfluss auf die Gemeinde. Und so werden sie eben auch einmal besonders streng beurteilt werden. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass jemand, der kein Lehrer ist, sagen kann, was er möchte. Im Gegenteil, alle Menschen tragen eine Verantwortung für das, was sie sagen, und wir werden alle einmal dafür Rechenschaft ablegen müssen. Wir können das in Matthäus nachlesen, Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Ziel dieser Warnung ist es nicht, dass wir vor lauter Angst, etwas Falsches zu sagen, gar nichts mehr sagen. Denn wir werden es erstens nicht schaffen, gar nichts zu sagen, und wir werden es natürlich auch nicht schaffen, nie etwas Falsches zu sagen. Das gilt nicht nur fürs Reden, sondern das gilt überhaupt für unser Leben. Wir werden hier auf der Erde nie vollkommen sein. Trotzdem sollen wir danach streben und danach suchen, so zu leben und eben auch so zu reden, wie Gott es gefällt. Ich denke, der Vers soll vielmehr als Ziel haben, ein Bewusstsein für die Macht der Worte von uns allen eben zu schaffen und davor zu warnen, dass wir einfach nur darauf losreden. Schauen wir uns den nächsten Vers im Predigttext an, Vers 3. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Wir haben im ersten Teil jetzt schon gesehen und gehört, dass die Zunge und dass die Worte, die wir sprechen, dass sie Macht haben. Jakobus vergleicht diese Macht mit dem Zaum, den man einem Pferd anlegt, um es zu führen und zu lenken. So wie der Zaum also die Richtung des Pferdes bestimmt, so bestimmt auch die Zunge das Leben eines Menschen. Er hat ja geschrieben, ein Mensch oder eben wir Christen, wenn wir es schaffen, wenn wir unsere Zunge völlig unter Kontrolle haben, dann sind wir auch potenziell dazu in der Lage, alle anderen Bereiche in unserem Leben unter Kontrolle zu haben. Bei einem Menschen, der seine Zunge jedoch nicht im Griff hat, ist es logischerweise dann auch so, dass er wahrscheinlich, dass er andere Bereiche in seinem Leben auch nicht zu 100% kontrollieren kann oder im Griff hat. Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, es ist natürlich tatsächlich so. Welches Bild passt besser zu Ihnen? Haben Sie Ihre Zunge im Griff oder hat Ihre Zunge Sie im Griff? Im nächsten Vers kommt noch ein weiteres Beispiel. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist. Wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Auch dieses riesige Schiff wird von einem verhältnismäßig winzigen Ruder gelenkt. Die Größe und das Gewicht des Ruders sind ein Bruchteil des Gewichtes und der Größe des Schiffes. Bei so großen Schiffen ist es im Promillebereich, also das Ruder hat vielleicht 1 bis 2 Promille des Gewichts vom ganzen Schiff. Ja, und ich finde das ein sehr interessantes, ein sehr treffendes Bild, eben auch für die Macht der Zunge. So eine kleine Zunge lenkt doch den ganzen großen Menschen. Mit diesen zwei Bildern eben, mit dem Zaumzeug des Pferdes und mit dem Schiff, veranschaulicht Jakobus die Macht der Zunge, die Macht der Worte. Wir sehen das auch in der Bibel, es gibt unzählige Stellen, wo eben genau das zum Vorschein kommt, wie mächtig eben Worte sein können. Es beginnt schon ganz zu Beginn beim Schöpfungsbericht. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Er hat hier nicht schwer gearbeitet oder irgendwas gemacht, es waren nur seine mächtigen Worte, die eben das Licht entstehen lassen haben. Oder in den Sprüchen heißt es, Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und im Matthäus-Evangelium gibt es diese Begegnung zwischen dem Hauptmann von Kapharnaum und Jesus. Ich denke, ein Hauptmann hat auch eine gewisse Macht, er hat Untergebene und wenn er etwas befehligt, dann haben die das auch zu tun. Doch der Hauptmann erkennt, dass Jesus noch viel mehr Macht hat und Jesu Worte eben. Er spricht zu ihm, Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Die Zunge, die Worte, sie hat nicht nur Macht, sondern oder diese Macht kann auch zum Schlechten genutzt werden. Wir lesen im Text weiter, die Verse 5 bis 8. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Ich denke, hier spricht Jakobus Klartext. Er zeigt, wie böse eben die Zunge sein kann und dass wir sie nicht unter Kontrolle bringen können. Es ist ein hartes und auch, ich denke, ein negatives Urteil über die Zunge. Doch er begründet dieses Urteil auch mit drei Punkten. Und zwar sagt er, dass unser ganzes Wesen von ihr vergiftet wird. Wir haben es bereits gehört, dass unser Reden eben sehr anfällig für Sünde ist. Und mit dieser Sünde eben schadet die Zunge nicht nur sich selber, sondern die Sünde betrifft den ganzen Menschen. Der zweite Punkt, den er erwähnt, es ist nicht nur der einzelne Mensch, der davon Schaden nimmt, sondern er schreibt, die gesamte menschliche Existenz wird mit einem Feuer in Brand gesetzt. Es wird also nicht nur das ganze Wesen vergiftet, sondern wir haben das ganze Leben lang erstens mal damit zu schaffen und zu kämpfen. Und es ist auch so, dass wir nicht nur uns selber damit schaden, sondern auch anderen Menschen, unseren Mitmenschen. Und der dritte Punkt, er sagt, dieses Feuer wurde von der Hölle entzündet. Das bedeutet, diese Boshaftigkeit, diese zerstörerische Kraft der Zunge kommt aus der Hölle. Sie kommt vom Teufel, sie kommt von Satan. Und er vergleicht hier, also Jakobus vergleicht die Macht der Worte mit einem Feuer, das ganz klein beginnt. Es war einmal ein kleiner Junge, der wollte Milch aus einer Scheune stehlen, weil er Durst hatte. Daraus wurde dann der große Brand von Chicago. Es brannte ein Gebiet von ca. 6 Kilometer Länge und einer durchschnittlichen Breite von 1 Kilometer und es starben so zwischen 200 und 300 Menschen in diesem Feuer. Und ein Drittel der rund 300.000 Bewohner damals verloren ihr Zuhause. Und das alles nur, weil ein kleiner Junge etwas Milch haben wollte. Er war dabei unachtsam und hat eine Laterne umgeschmissen. Unser Reden, unsere Worte können wie Flammen sein. Die Art und Weise, in der sich solche Flammen in böses Gerede verbreiten, kann unterschiedlich sein. Es kann passieren, ohne dass man das möchte. So wie bei diesem kleinen Junge, er wollte nur etwas Milch, er wollte niemandem etwas zuleide tun, schon gar nicht so ein Feuer verursachen. Worte können aber auch ganz gezielt dazu verwendet werden, um zu lügen, um zu betrügen, um Vertrauen zu missbrauchen und anderen Menschen Schaden zu fügen. Eine kleine Geschichte hierzu. Treffen sich zwei Freundinnen, sagt die eine zur anderen: Du, ich habe Maria letztens getroffen und sie hat mir gesagt, dass du ihr das Geheimnis erzählt hast, von dem ich dich doch gebeten habe, dass du es ihr nicht erzählen sollst. Sagt die andere: Das gibt's ja nicht. Ich habe Maria extra gesagt, sie soll nichts zu dir sagen davon. Sagt die andere: Ja, auf sie ist echt nicht mehr Verlass. Aber bitte sage nichts, denn ich habe ihr versprochen, dass ich dir nicht erzähle, dass sie mir erzählt hat und so weiter und so fort. Man sieht, Worte können Freundschaften, Vertrauen, ja sogar ganze Leben zerstören, denke ich. Diese zwei Frauen haben hinter dem Rücken über eine Dritte geredet, gelästert, wie auch immer. Andere Menschen wiederum verleumden ihr Gegenüber ohne Scham und mitten ins Gesicht. Und dieses zerstörerische Potenzial vergleicht Jakobus eben mit einem kleinen Feuer, das in Windeseile zu einem Waldbrand werden kann. Der Auslöser kann noch so klein und manchmal auch noch so ungewollt sein. So ist es eben auch mit der Kraft der Worte. Einmal ausgesprochen, können wir unsere Worte nicht mehr zurücknehmen. Manchmal sind die Auswirkungen verheerend. Doch nun stellt sich noch die Frage, um welche Worte geht es hier? Geht es hier nur um die bewusste Lüge und bewusstes Schlechtreden über jemand anderen? Ich denke, manchmal gebrauchen wir unsere Worte genau dafür, dass wir eben ganz bewusst böse Dinge damit anrichten wollen. Doch oft ist es aber auch unbewusst, unüberlegte, lieblose Worte, die andere Menschen verletzen. Klatsch und Tratsch, unüberlegtes Plappern, sinnloses Gerede. Und ich denke, diese Worte sind hier genauso gemeint. Davor warnt uns die Bibel auch an verschiedenen anderen Stellen, zum Beispiel Sprüche 10, Vers 19. Wer viele Worte macht, kann Fehler nicht vermeiden. Wer aber seine Zunge im Zaum hält, der ist klug. Sie warnt uns auch vor Prahlerei und großem Angeben. Wenn jemand überheblich wird, folgt der Zusammenbruch. Der Ehre geht Bescheidenheit voraus. Kraftausdrücke, schamloses Reden, Gotteslästerung. Ich denke, die Liste von schlechten Dingen, die man mit seinen Worten anrichten kann, könnte man noch lange weiterführen. Wir sehen also, wir können viel Schlechtes mit unseren Worten anrichten. Jakobus hat auch geschrieben, dass der Mensch alle Tiere zähmen kann, aber bei seiner eigenen Zunge scheitert er kläglich. Ich denke, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann müssen wir ihm leider recht geben. Aufgrund des Sündenfalls haben wir die Herrschaft über unsere Zunge, über dieses kleine Organ verloren. Können wir die Zunge also gar nicht zügeln? Jakobus sagt, dass es nicht in unserer Macht liegt. Lesen wir dazu noch zwei Verse aus dem Matthäusevangelium. Und zwar spricht Jesus hier zu den Pharisäern. Und er sagt: Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Oder auch Matthäus 15, Vers 18. Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Die Frage ist also eigentlich nicht, wie kriegen wir unsere Zunge in den Griff? Die Frage ist vielmehr, wer regiert unser Herz? Oder noch deutlicher, wem gehört unser Herz? Von wem lassen wir unser Herz füllen? Jakobus hat die Zunge mit dem kleinen Steuerruder des Schiffes verglichen. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, dann gibt es ja eben das Steuerruder und aber auch den Steuermann, der dem Steuerruder vorgibt, wo der Kurs hingeht. Und in diesem Bild ist eben die Zunge das Steuerruder und das Herz, wie wir hier sehen, ist der Steuermann. Das Herz ist also der eigentliche Richtungsgeber. Das Herz bestimmt also auch unser Reden. Es kommt also auf unser Herz an. Wenn Sie sich zu Jesus bekehrt haben, dann haben Sie von Gott ein neues Herz bekommen. Und Sie haben noch etwas bekommen, den Heiligen Geist. Dieses neue Herz, der neue Steuermann also, und die Kraft des Heiligen Geistes, sie verändern auch unser Reden. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir unsere Zunge trotzdem nie ganz unter Kontrolle haben und wir werden immer wieder mit unseren Worten verletzen und sündigen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall daran zu arbeiten, an unserer Zunge, an dem, was wir sagen und wie wir reden. Und umso mehr Platz wir dem Heiligen Geist in unserem Herzen geben, umso besser wird es uns auch gelingen. Wir werden merken, ganz praktisch, dass wir Fortschritt in diesem Bereich machen. Wir werden nie vollkommen werden hier auf der Erde, aber wir werden in die richtige Richtung gehen. Und ein weiteres Hilfsmittel auf diesem Weg ist natürlich die Bibel, Gottes Wort. Sie sagt sehr vieles oder einiges darüber aus, wie und was wir reden sollen. Ein Beispiel aus dem Epheserbrief, Epheser 4, Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Damit ich ganz praktisch lernen kann, meine Worte besser in den Griff zu bekommen, habe ich mir drei Symbole überlegt und ich habe mir das dann ausgedruckt und ich habe es über das Schlüsselbrett hingehängt. Das bedeutet, immer wenn ich das Haus verlasse oder wenn ich nach Hause komme, dann sehe ich diese drei Symbole. Und sie sollen mich daran erinnern, nämlich an Folgendes. Und zwar, dass ich drei Fragen immer positiv beantworten kann, wenn ich rede. Das erste Symbol: Ist es wahr, was ich sage? Ich denke, das ist mal die Grundlage. Natürlich wissen wir alle, wir sollen nicht lügen. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht. Es gibt ja vielleicht Graubereiche und hin und her. Und wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau, ist klar, ich lüge. Aber es gibt ja Dinge, wo es vielleicht nicht so klar ist. Und darum müssen wir uns doch öfters, als wir meinen, fragen, ist es wahr, was ich sage? Entspricht es tatsächlich der Wahrheit? Der nächste Punkt ist vielleicht noch schwieriger. Das Herz. Ist es liebevoll, was ich sagen möchte? Oder ist es fürsorglich? Sind die Worte behutsam gewählt oder mit großer Sorgfalt gewählt? Und das Dritte, was ich mich fragen möchte, ist es nützlich? Wir haben gehört, wir müssen für jedes nutzlose Wort einmal Rechenschaft ablegen. Und wie oft rede ich einfach nur drauf los, damit ich geredet habe? Ist es förderlich für den anderen? Ist es hilfreich? Ist es zu etwas Nutze, was ich sage? Es ist so, ich habe eine besondere Gabe. Und zwar ist es so, wenn meine Frau etwas sagt, dann weiß ich oft schon in der Hälfte des Satzes, was sie sagen möchte und habe auch direkt die Antwort dafür parat. Manchmal sogar schon, bevor sie überhaupt fertig geredet hat. Ich denke, ihr habt alle bemerkt, es ist keine Gabe, sondern es ist weder liebevoll, noch hilfreich, noch gut bedacht. Ich möchte euch möchte Sie alle ermutigen, überlegen Sie sich selber irgendwelche Symbole und überlegen Sie sich, wie können Sie es im Alltag ganz konkret schaffen, sich immer wieder daran zu erinnern, dass Sie eben Ihre Worte gut wählen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns nicht davon entmutigen lassen, wenn wir es wieder mal nicht schaffen, unsere Worte im Griff zu haben oder dass wir eben andere Menschen damit verletzen. Aber er schreibt davon eben, dass die Zunge den ganzen Körper vergiftet. Und darum sollten wir uns viel mehr überlegen, was wir gegen dieses Gift unternehmen können. Ich denke, es ist wichtig, dass wir eben wachsam sind und vor allem auch ehrlich mit uns selber. Wir haben ja gelesen, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Es wird also oft passieren. Das heißt, wir haben oft die Möglichkeit, ehrlich mit uns selber zu sein und uns selber zu hinterfragen. Ich denke, wenn uns Sünde bewusst wird, muss natürlich der erste Schritt zu Gott sein, ihn um Vergebung zu bitten. Aber der zweite Schritt muss auch sein, dass wir mit der Person, die es betrifft, das einfach klären, damit das zwischenmenschlich einfach auch wieder klappt. Und ich denke, es ist auch noch interessant oder wichtig, dass wir herausfinden, warum habe ich so gehandelt? Warum habe ich zum Beispiel gelogen? War es Menschenfurcht oder Angst, dass ich Geld, Freunde oder mein Gesicht verliere? Oder warum war ich nicht liebevoll? Habe ich eigentlich im Herzen ganz tief unten einen Groll gegen diesen Menschen? Oder warum unterbreche ich mein Gegenüber immer? Bin ich ungeduldig oder meine ich, alles besser zu wissen? Wertschätze ich den anderen nicht? Ich denke, es ist wichtig, dass man hier die Wurzel angeht, dass man wirklich herausfindet, warum mache ich das? Und dann können wir natürlich auch Gott um seine Hilfe bitten, um die Kraft des Heiligen Geistes, dass er mir hilft, die Wurzel von diesem Übel anzugehen. Ich denke, es gibt auch den anderen Fall, dass jemand mich natürlich verletzt mit seinen Worten. Ich denke, dann ist es auch wichtig, dass wir bereit sind, dem anderen von ganzem Herzen zu vergeben. Ich denke, Vergebung in beide Richtungen ist das beste Gegengift, das es eben für solche Vergiftungen gibt, die die Zunge da anrichtet. Der letzte Abschnitt noch. Er schreibt hier über die Doppelzüngigkeit. Mit ihr, also mit der Zunge, mit ihr preisen wir den, der uns Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Wir haben also gesehen, am Anfang, die Zunge ist nicht zu bändigen, wir können sie nicht kontrollieren. Sie hat eine ungeheure Macht. Wir gebrauchen sie oft zum Bösen. Und jetzt sehen wir noch das große Paradoxon an dieser Sache. Mit derselben Zunge loben wir unseren Gott. So ist es in der Regel bei uns Christen leider. Wir müssen der Realität ins Auge sehen, es ist tatsächlich so. Mit derselben Zunge singen wir Loblieder und beten Gott an und im nächsten Augenblick verletzen wir Menschen damit. Aber wir lesen auch, es soll eben nicht so sein. Wir dürfen die Sünde nicht als Ausrede sehen oder dass wir eben noch auf der Erde sind, sondern wir müssen versuchen, dass wir das in den Griff kriegen und daran arbeiten, denn eben, es soll nicht so sein. Ich denke, der Heilige Geist hat zeitweise Kontrolle über unsere Zunge, eben genau dann, wenn wir Loblieder singen, wenn wir Gott anbeten. Doch das muss sich auf das ganze Leben, auf den Alltag ausweiten. Eben im Alltag, im Umgang mit unseren Geschwistern, in der Familie, an der Arbeitsstelle, überall soll der Heilige Geist Kontrolle über unsere Zunge haben. Nicht nur am Sonntag im Gottesdienst. Anhand mehrerer Beispiele aus der Natur zeigt Jakobus eben diese Zwiespältigkeit der Worte und dass es eben eine unnatürliche Situation ist. Das Ganze ist aus der Sicht unserer neuen Natur, unseres neuen Herzens zu sehen. So wie eine Pflanze eben nur eine Sorte Früchte hervorbringen kann, nämlich ihre eigene, so soll der neue Mensch nach der Wiedergeburt eben, ist er ja ein neues Wesen. Und dieses neue Wesen, es hat göttliches Erbgut. Und dieser neue Mensch soll eben auch nur neue, gute Worte hervorbringen. Worte eben, die dem neuen Wesen entsprechen. Wahre Worte, liebevolle Worte und nützliche Worte. Von Jakobus lernen wir aber auch, dass es manchmal sinnvoll ist, weniger zu reden und mehr zuzuhören. Wir haben es Jakobus 1, Vers 19. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, danke für dein Wort. Und danke, dass dein Wort immer gut ist, immer liebevoll ist und dass es immer nützlich ist. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, wenn wir jetzt hier hinausgehen, dass wir das Gehörte nicht vergessen, sondern dass wir unsere Worte, ja, wenn wir sprechen, wenn wir reden, dass wir einfach gut überlegen, ist es eben in deinem Sinne, dient es zu deiner Ehre. Amen.